Als Grundlage der Predigt hören wir auf Psalm 28 von David. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie. Wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Tempel, raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten. Gib ihnen nach den Werken ihrer Hände. Vergilt ihnen, wie sie es verdienen. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände. Darum wird er sie niederreißen und nicht wieder aufbauen. Gelobt sei der Herr, denn er hat erhört die Stimme meines Flehens. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich und ich will ihm danken mit meinem Lied. Der Herr ist seines Volkes Stärke, Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe und weide und trage sie ewiglich. Himmlischer Vater, und so stehen wir als Gemeinde vor dir und danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns mit einschließen dürfen in dieses leidenschaftliche Gebet. Verwirf uns nicht, raff uns nicht mit hin, weil wir stehen hier als solche, die das ja Tag für Tag und Woche für Woche bestätigen, dass sie es auch verdienen würden. Herr, du siehst die letzten Tage, du siehst meinen Morgen, du siehst unsere letzten Wochen und wie oft wir nicht in deinem Tun wandeln, nicht in deinen Wegen, nicht in deiner Liebe, nicht in der Weise aufeinander sehen und nicht regiert sind vom Glaube und vom Evangelium, sondern von allem möglichen anderen. Und wir feiern Gottesdienst, wir feiern deine Größe, wir feiern deine Liebe, Heiligkeit und Barmherzigkeit, weil wir vor dich kommen dürfen als errettete Kinder Gottes. Wiedergeboren, reingewaschen, in göttlicher Identität stehen wir vor dir. Als Gemeinde Gottes dir gleich gemacht. So viel Würde, so viel Gnade, so viel Geschenk. Deswegen ehren wir dich an diesem Morgen. Und wir ehren dich auch, indem wir dir unsere Anliegen bringen, weil wir wissen, wir brauchen dich als Gemeinde in allem, was wir hier tun. Nichts Äußerliches, nichts, was wir hier bewirken, nichts, was menschlich Geltung und Glanz hat, verändert irgendwas wirklich in dieser Welt, sondern dein Geist. Und deswegen verbinde dich mit all unserem Tun in Gemeinde, in Werk, in den Freizeiten, die gerade hier laufen und noch laufen werden, in alledem. Gib du Gnade, Herr, segne ganz konkret unsere Kinder heute Morgen, wenn sie dein Wort hören, dann mach ihre Ohren auf, gib den Mitarbeitern Liebe von dir, sie anzusehen durch deine Augen. Herr, wir danken dir, dass du auch bei deiner Gemeinde bist, die verfolgt ist, die ganz schlimme Umstände erträgt, die leidet und die äußerlich so viel Druck hat, steh ihn bei, mach ihn den Himmel auf, wie du ihn Stephanus aufgemacht hast und lass sie sehen, deine Herrlichkeit und in alledem ertragen, überwinden und durchhalten. Und Herr, du kannst auch Widersacher, Gegner, Politik verändern und umdrehen. Bitte tu das. Herr, du siehst auch in unserem Land die viele Gottvergessenheit. Bitte erweck du dieses Land, mach Türen auf für dein Evangelium, gib du Gnade und begegne du, Herr. Du siehst so viel Gottverlorenheit und Vergessenheit. Und auch in dem Umfeld unserer Gemeinde, mach Türen auf und dann gib uns Mut, freimütig einzutreten und dein Wort weiterzugeben. Bitte, Herr, schenk Gnade. Und so legen wir dir diesen Tag hin und jetzt auch ganz konkret die Predigt. Gib Andreas Vollmacht, von dir zu reden. Gib uns Ohren zu hören und beweg du unsere Herzen. Danke, dass wir diesen Gottesdienst in deinem heiligen Namen feiern dürfen. Amen.
Kaum war der Psalm 27 geschafft, ging natürlich in meinem Kopf alle Vorbereitungen für den Psalm 28 los. Ich musste meiner Meinung nach gar nicht nachschauen, was im Psalm 28 steht. Aus meinem unglaublichen Bibelwissen heraus war ich davon ausgegangen, dass es der Psalm ist mit dieser siebenfachen Stimme Gottes. In meinem Kopf lief schon alles hoch. Ich sah die Parallel zur Offenbarung 10, die Donner dort und wie man das verknüpfen könnte, bis ich doch die Weisheit besaß, die Bibel aufzuschlagen und zu merken, dass mein vermeintlicher Psalm 28 Psalm 29 ist. Ach, das war eine Enttäuschung. Mir ging's wie den Kindern, wenn Mama sagt, erst der Spinat, dann der Nachtisch. Also jetzt erstmal den Psalm 28 und dann den, auf den du dich so gefreut hast, den 29. Das ist dann der 13. September, das war der Werbeblock. Also auf jeden Fall, in diesem Enttäuschungsgefühl schlug ich Psalm 28 auf und mein Enttäuschungsgefühl wurde nun kombiniert mit der Unzufriedenheit und der Lieblosigkeit der Ausleger. Eine ganz schlechte Mischung. Irgendein Psalm aus der absalomischen Ära steht zwar nicht da, aber manche meinen das zu wissen. Ein Klagelied mit unangenehmen Rachegedanken. Irgendwie scheint aber das fehlende Heilsorakel zwischen Vers 5 und 6 verloren gegangen sein. Wahrscheinlich Psalm 8, Vers 8 und 9, sowieso später, weil königlich und im Plural und Volk. Und der Tiefpunkt der Psalm ist peinlich für die neutestamentliche Gemeinde. So spätestens da, meine Mischung und diese Auslegung haben mich an den Schreibtisch geführt. Jetzt, Andreas, jetzt erst recht. Hinsetzen, lesen, studieren. Annäherungen an Psalm 28. Also peinlich ist hier erst einmal gar nichts. Erstens, weil Rachepsalmen nicht peinlich sind, sondern wichtig. Und zweitens, weil das kein Rachepsalm ist. Wer ein bisschen genauer liest, entdeckt das schnell. Es gibt einen Teil der Ausleger, die entdecken das, die durften auf meinem Schreibtisch bleiben. Die anderen wurden an den Rand geschoben. Ich habe erlebt, plötzlich beim Erlebt, wie es einen inneren Kreis derer gibt, die noch mitmachen durften, und einen äußeren Kreis, der ganz am Rand meines Schreibtisches schon zugeschlossen teilweise sein Dasein weiterhin sinnfrei vor sich hin dümpelt. Was ist das Entscheidende? David hat Angst. David hat Angst. Was für eine Angst hat er? Er hat Angst, dass Gott weiterhin schweigt. Gott schweigt, das ist die Katastrophe. Denn wenn Gott schweigt, wenn seine Worte nicht bei mir ankommen, dann bin ich nichts mehr. Ich lebe ausschließlich. Psalm 28 zeigt das in wunderschöner Kraft. Ich lebe ausschließlich von den Worten Gottes. Wenn er schweigt, was ist dann? Was bin ich denn? Dann bin ich wie die anderen. Und deswegen ist das der erste Schlüssel zum Psalm 28, das zu entdecken, wie messerscharf hier unser David das erkannt hat, was auch gerade im Gebet ja gesprochen wurde, dann bin ich ja gar nicht anders. Ohne ein Wort, das mich in den Unterschied setzt, bin ich genau gleich. Es heißt doch hier, mache mich nicht gleich denen, die in die Grube fahren. Raffe mich nicht mit denen hin, nicht mit denen. Die Ausleger, die bleiben durften, die formulieren das so: Ich will mich doch abgehoben wissen bei dir. Ich will ausgegliedert sein von denen aus dem Todesschicksal. Ich empfinde mich innerlich ungleich zu ihnen. Das ist die wichtigste Bitte, sagt Spurgeon, nicht mit den Übeltätern zusammengeworfen werden. Das ist das Wort über Psalm 28 und das dürfen Sie nicht mehr vergessen. Es geht um den Unterschied. Was macht den Unterschied? Wenn Gott schweigt, wenn er sein Wort rausnimmt, wenn das für mich fehlt, wenn er es mir nicht sagt, dann gibt es keinen Unterschied. Und so das Erste, mein Schicksal ohne Gott, ohne sein unterschiedsetzendes Wort, zeigt, ich bin ohne Unterschied. Nimm Wort Gottes, nimm Setzung des Evangeliums aus deinem, aus meinem Leben, die wir in Christus sind, aushalten bitte. Aber nimm das raus, dann war's das. Das bleibt nur noch der Todesraum, es bleibt das Todesschicksal der Verworfenen, ist nichts mehr da. Beim Vorbereiten ging mir dieser alte Schlager von Manfred Siebald durch den Kopf. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Sind wir ohne Gott, dann macht die Angst sich breit. Das gilt nicht nur für ein paar ganz Auserwählte, besonders schreckliche und schlimme. Das gilt ganz, ganz grundsätzlich seit 1. Mose 3 für alle Menschen. Alle Menschen ohne Gottes Wort, ohne Angelion, ohne Evangelium, das in ihrem Leben den Unterschied setzt, gehen mit in den Strudel, in den Todesraum hinein. Doch, das muss man doch wissen. Das muss man doch wissen. Und hier werden sie ja beschrieben. Im Gebet des David werden sie ja beschrieben. Und er muss sich immer wieder auch inkludieren. Wenn Gott nicht den Unterschied durch sein Wort setzt, muss er sich mit einschließen in diese Truppe, die er da beschreibt. Diese Truppe der Gottlosen. Menschen ohne Gott, die können unglaublich nett sein. Smart, freundlich, hilfsbereit. Aber das Entscheidende fehlt. Gott fehlt. Menschen, die doppelbötig sind, Heuchler, die ein falsches Herz haben und letztendlich das Tun, so sagt der David, das Tun entscheidend. Am Ende steht das da, was wirklich dann auch fabriziert worden ist. Nicht da, was gewollt oder was ideal gewesen wäre, sondern die Fakten schaffen dann das Urteil. Und wenn die Fakten das Urteil schaffen, dann steht natürlich das im Mittelpunkt, was in Vers 5a und dann noch in 5b noch kommt, nämlich sie haben keinerlei Beachtung Gottes in ihrem ewig langen Leben getätigt. Es war ihnen mehr oder weniger schnutzpiepegal, dass es einen Allmächtigen gibt, der sie erstens geschaffen hat, der sie zweitens erhalten hat und vor allem, dass es den Allmächtigen gibt, der geschichtsmächtig im Universalen und im Individuellen wirkt. Nein, das war egal. Deswegen werden sie niedergeworfen und nicht wieder aufgebaut. Das macht uns alle furchtbar gleich. Wenn in unser Leben, wenn unsere Existenz, wenn unsere Personalität nicht von außen Wort Gottes hineinkommt, rettendes, den Unterschied setzendes Wort kommt, sind wir alle gleich. Römerbrief, natürlich, das ist der Römerbrief. Das ist das berühmte 3. Kapitel, das wir alle nicht so lieben. In der 1. Hälfte, der 2. Hälfte wird es heller. Aber in der 1. Hälfte, wo das so steht, sie mangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle, alle. Und meine Güte, wir wissen doch genug von David, dass es nun wirklich kein Schöngeist war, der völlig außerhalb der Wirklichkeit da vor sich hinträllerte. Wir kennen ihn doch, wie brutal der sein konnte. Wir wissen doch, wie machtgierig der war. Wir wissen doch, wie unbeherrscht er sein konnte. Wir wissen das doch alle. Wir haben doch von wenigen Persönlichkeiten der Bibel so viel Material wie von dem Kerl. Und wenn Gott dann nicht einen rettenden Unterschied setzt, dann geht er mitten in den Todesstrudel. Ja, selbstverständlich. Und wenn Gott in deinem, meinem Leben keinen Unterschied setzt, dann sind wir mit drin im Todesstrudel. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das steht ja fest. Und dann werden wir ausgeknipst. Nein, dann werden wir nicht ausgeknipst. Und dann das Gericht. Und dann kommt all das, was hier David sagt in diesem Gebet, dann kommt das alles zur Sprache. Ganz individuell, ganz gerecht. Aber es kommt alles, 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 alles auf den Tisch. Wenn ich jetzt kein rettendes Wort habe, das einen Unterschied setzt, dann steht das Urteil schon fest. Hat Jesus gesagt. Dieser liebe, nette Herr Jesus hat das gesagt. Ihr seid alle schon gerichtet. Ihr seid alle schon gerichtet. Weil ihr nicht an mich glaubt. Dass einer seiner besten Schüler, Johannes, dann in dieses ganz wesentliche Grundsatzwort hineingeschrieben, in seinem ersten Johannesbrief, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, wer nicht den Unterschied hat, der hat das Leben. Der hat das Leben nicht. Boah, das ist brutal. Was setzt den Unterschied? Und wir müssen jetzt genauer fragen, das ist ja klar. Wer macht den Unterschied? Wer macht den Unterschied? Ich? Du? Irgendwelche idealen Persönlichkeiten, wann, woher auch immer? Und dann ziehen wir unsere Mutter Teresa-Bilder und sonst was vor und sagen, so ein paar mögen es doch gewesen sein, ist eventuell. Nein, 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 sie mangeln alle des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wer macht den Unterschied? Wer setzt den Unterschied? Wer bringt in mein Leben, in dein Leben, den tatsächlichen Unterschied hinein? Jesus. Ganz eindeutig. Nicht drum rumreden, klar sagen, er schafft den Unterschied. Er ist der Einzige, der den Unterschied schafft. Dafür war er Mensch geworden. Dafür lief er 30 Jahre lang rum. Dafür ist er den Weg ans Kreuz gegangen. Dafür hat er sein Leben gelassen. Damit es jetzt Menschen gibt, die im Unterschied leben dürfen. Jetzt gibt es Menschen, die im Unterschied leben dürfen, die nicht weggespült werden mit diesem großen Todesstrom, der alle Menschen erfasst. Das ist viele Jahre her, da standen wir in Südschweden einer großen Töpferei, aus einem ganz großen Ofen, und wenn dann diese Töpfungswerke, diese verschiedenen Töpfe, Schalen, Schüsseln, was da fertig war, aus dem Ofen herauskamen, dann gingen die auf so ein Abkühlungsband. Dieses Abkühlungsband, das lief unendlich langsam. Unendlich langsam. Man konnte es kaum sehen, dass es wirklich nach sich weiter, aber es schob sich weiter. Und immer am Ende, logischerweise, wurden die abgekühlten Produkte dann von den entsprechenden Mitarbeitern aufgenommen und weiterverarbeitet. Aber am Ende kamen sie alle an. Es ist dem Menschen gesetzt, und dann stehst du auf diesem Band und es geht ganz langsam, bis er erst 20. Plötzlich bist du 60, aber es ist noch ein bisschen 70. 80, manche sind schon lange weggenommen worden. Er ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und deswegen heute Morgen, der Psalm 28 ist eine traumhafte Vorlage, das hineinzustellen in den Raum der Hörenden dieses Gottesdienstes. Bist du schon im Unterschied? Bist du schon im Unterschied? Weißt du heute Vormittag, ja, ich bin einer, der im Unterschied ist. Ja, dem allmächtigen Gott in Jesus Christus, alle Ehre, aller Ruhm, aller Dank. Ich darf im Unterschied sein. Er ist in mein Leben hineingetreten. Ich gehe nicht mit in diesen Strom. Für mich gilt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ist das deine Wirklichkeit? Das Band schiebt sich weiter. Und diese frage ich, bitte von ganzem Herzen um deiner selbst willen. Und ich bitte es im Auftrag von Jesus Christus. Beantworte dir diese Frage. Bin ich schon im Unterschied? Wenn du mit mir im Unterschied bist, dann bete mit mir den Allmächtigen an über dieser Gnade, dieser Freundlichkeit, die in dein Leben hineingeschehen ist, die er dir geschenkt hat. Nicht mit in den Todesstrudel weggerissen zu werden. Mache mich ihnen nicht gleich. Wodurch? Durch das Kreuz des Christus. Wenn es aber bisher nicht mit einem Ja von dir beantwortet werden kann, dann was dann? Dann nimm dieses Angebot, nimm dieses Geschenk, nimm diese Rettungsmöglichkeit, nimm dieses Evangelium, diese gute Botschaft an und sag, ja, wenn es da einen gibt, der mich aus dem Todesstrudel rausholt, der mich in den rettenden Unterschied setzt, das will ich auch, das will ich auch. Und dann kannst du ganz normaler, durchschnittlicher, banaler Augustsonntag für dich den Ewigkeitsunterschied ausmachen, tatsächlich. Dass du weißt, 9. August 26, ich lebe im Unterschied. Gott sei Dank. Schnapp dir irgendeinen Christen, sind 2 bis 3 hier. Und bete mit ihm. Sag es deinem Herrn. Und er macht mit dir den Unterschied. Das ist das eine. Was für ein wunderbarer Psalm. Jetzt bin ich also im Unterschied, Gott sei es gedankt, ich bin angekommen, ich lebe mit ihm, ich habe ihn in meinem Leben drin, ich darf atmen in der Welt des Unterschiedes. Ich bin ganz normal, aber hier muss mein Job machen, meine Dinge laufen, die unterschiedlichsten Welten sind zu bewältigen, der Beruf ist dran, Familie, Ehe, Gesellschaft, Gesundheit, die ganzen Themen, die einfach so einen Tag für Tag umgeben. Und jetzt gibt es was ganz Eigenartiges in der Erfahrungswelt derer, die schon im Unterschied sind. Was die Erfahrung, dass sie sich vielfach unterschiedslos empfinden. Merkt ihr, das ist das Problem? Ich bin im Unterschied. Amen, Halleluja. Aber ich empfinde mich unterschiedslos. Man kann sogar noch einen draufsetzen, theologisch, und kann sagen, manch einer von uns, der im Unterschied ist, hat den Eindruck, ohne Jesus war der Unterschied besser, größer, stärker als jetzt. Es scheint so zu sein, als ob ich vollkommen unterschiedslos zu allen anderen durch das Leben hindurch gequält werde, im selben Fleischwolf der Geschichte durchgewurstet, und es alles ganz genau so abläuft. Du schweigst, und wenn du schweigst, ist was das Problem? Ich erkenne keinen Unterschied mehr. Und dann gehst du rein, das ganze Set. Dann gehst du rein in deine persönlichen Nöte, die Nöte deines Körpers, deiner Seele, deines Geistes, deiner Karriere, deiner Ehe, deiner Familie, deiner beruflichen Welten, und du hast einen Eindruck. Niemand da. Keiner, der irgendwie einen Unterschied macht. Das können wir noch einmal den David dazu zu nehmen und sagen, natürlich war das so. Wir haben Highlights im Leben des David, natürlich, das haben wir besprochen, Highlights im Leben dieses Mannes. Wir sehen ihn da vor ihm, wie der Samuel zu ihm kommt, diesem jungen Kerl damals nach Bethlehem und zum König über das Reich Israel salbt. Man denkt, wow, was für eine Geschichte. Und danach? Jahre kompletter Erfahrung der Unterschiedslosigkeit. Eigentlich noch viel schlimmer. Das Erleben, dass genau dadurch sein Leben sogar unglaublich schwierig und kompliziert geworden ist, weil er bei diesem Gott Zuflucht gesucht hat, der ihn doch in den Unterschied gesetzt hat. Und jetzt scheint er gar nichts zu machen. Was ist das Größte an Not in unseren Schicksalen, Biografien, in unseren Lebenswelten, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für die Menschen, die wir sehr lieb haben, die uns ganz nahe sind, deren Schicksal uns berührt? Du schweigst. Nicht, dass du was dagegen tust, du machst gar nichts. Und vor allem, du sagst nichts. Warum sagst du denn nichts, mein Gott? Warum sagst du nichts? Je länger du schweigst, mein Gott, desto mehr rutsche ich in das Grauen des gefühlten fehlenden Unterschieds weg. Und jetzt, merken wir jetzt im Psalm 28, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Jetzt sagt David, das scheint also nichts zu bringen. Gott schweigt, ich rutsch ab, ich gleite in die Dunkelheit, ist mir auch sowas von egal, der hat mich hängen lassen. Bam. Nein! Nein! Wie fängt der 28. Psalm an? Da geht's ihm richtig dreckig. Hat Gott geschwiegen, nichts gesagt, nichts gemacht. Und er rutscht in diese Not der erlebten Unterschiedslosigkeit hinein. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, dann schweige jetzt nicht weiter. Wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, dann schweige jetzt nicht weiter. Dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe, Lutherdeutsch, zu deinem heiligen Tempel. Jetzt haben wir den ersten großen, ganz gewichtigen Höhepunkt, der in diesem Psalm uns entgegenkommt. David, in seiner größten Not, steigt nicht aus, er steigt ein. Er sagt, ich gehe jetzt nicht weg, sondern ich gehe jetzt gerade hin. Ich lasse jetzt Gott nicht gut sein und der kann mal mich was sonst was, sondern gerade weil er in dieser Not ist, gerade weil er in diesem unglaublich belastenden Zustand der gespürten Unterschiedslosigkeit angekommen ist, sagt er, jetzt muss ich gerade zu ihm hin. Und wo geht er hin? Weißt du, was für eine Übersetzung Sie vor sich haben oder im Kopf meinen zu haben? Es heißt hier, ich hebe meine Hände auf. Erstaunlich, die Geste der erhobenen Hände, in der Bibel nicht nur so sehr eine Geste des Lobpreises, das auch, sondern die Geste der erhobenen Hände, eine Geste der bittenden Hände. Die erhobenen Hände sind nicht nur die lobpreisenden Hände, sondern die erhobenen Hände, Psalm 28, eine wunderbare Belegstelle, sind die erhobenen Hände der Bitte, der dringenden Bitte. Wohin gehen diese Hände? Hin zu deinem heiligen Tempel. Und das ist das große Thema der Psalmen, die wir gerade so miteinander haben. Ich erinnere daran, die ganze Serie 26,8. Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, wo deine Ehre wohnt. Psalm 27, eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Und dann mein Psalm 29, da heißt er dann auch in Vers 9b, in deinem Tempel ruft alles Ehre. Und der Psalm 30 setzt dem Ganzen noch die Spitze drauf. Das ist der Psalm zur Einweihung des Tempels. Das dreht sich alles um diesen innersten Ort, der innerste Ort. Ja, das steht genau da. Es ist nicht nur einfach der heilige Tempel, sondern es steht ja ein Wort davon, von dem innersten Ort. Das Wort, was da steht, meint eigentlich das Hintere. Und wir kennen ein bisschen den Aufbau von der Stiftshütte, den Aufbau vom Tempel. Vorne, da war ja der Eingang, da kam man rein, dann gab es die verschiedenen Räumlichkeiten und dann kommt man von dem Vorhof vorne ins Heiligtum und dann aus dem Heim kommt man ins Hintere oder ins Innerste. Er tritt ins Innerste hinein. Warum tritt er ins Hinterste hinein? Weil es diese wunderschönen Zusagen gibt, dass im Innersten, beim lebendigen Gott, dass da Gott ist und dass da Gott hört und dass da Gott redet. 2. Mose 25, die wunderschöne Belegstelle von Mose, wo Gott dem Mose sagt, bei der Erstellung der Stiftshütte, dort im Innersten, dort will ich dir begegnen. Dort vom Gnadenthron aus, also über diesem Geschenk dieses heiligen Ortes. Dort, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, dort zwischen den beiden Kerben. Und dort will ich mit dir reden. Und nochmal in 4. Mose 7, im letzten Vers. Und als Mose in die Stiftshütte ging und er, Mose, mit Gott reden wollte, da hörte er die Stimme zu sich reden von dem Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz war, zwischen den beiden Cherubim. Und er, Gott, redete zu ihm. Warum macht David das, was er macht? Warum macht er das? Weil er weiß, das ist der einzige Weg, der mir jetzt offen bleibt, dass ich zum lebendigen Gott in meiner Not, im Schweigen Gottes, in der empfundenen Unterschiedslosigkeit gehe und in dem Raum gehe, wo er was mir schenken kann. Was muss Gott mir schenken? Er muss natürlich die kompletten Verhältnisse ändern. Nein, sagt David, das muss er nicht. Aber was muss er? Er muss was sagen. Er muss reden. Denn Reden Gottes, Wort Gottes, das setzt mich in den heilsamen Unterschied. Das setzt mich in den Unterschied. Und das lernen wir von David, das lernen wir von ihm. Und wer in Zeiten der Unterschiedslosigkeit war und ist und wer in diesen Schweigzeiten Gottes drinhängt, der weiß, wie mühsam das dann ist, ganz bewusst in den innersten Ort zu Gott zu kommen. Weil wir dann so müde, so schwach, so lustlos sind. Weil wir denken, das bringt doch alles nichts. Und weil wir auch ein bisschen noch in unserer Trotzphase drin sind. Und was da alles dazukommt und Selbstmitleid und sonstigem Gedöns. Und der ganze Raum schafft genau meistens nicht das, was hier bei David geschieht. Und David ist uns hier tatsächlich ein ganz starkes Vorbild. Steig nicht aus, steig ein. Geh mit mir in den innersten Ort. Geh mit zu deinem Gott, wo das geschehen kann, was dich rettet, was uns rettet, was mich rettet, dass das Schweigen Gottes ein Ende hat. Geh zum Felsenort. Herr, du bist mein Fels. Geh zu diesem Felsenort ins Innerste hinein und gib dort diesem Gott, dieses Gebet. Ich brauche das Ende deines Schweigens. Ich brauche das Ende deines Schweigens. Und dann? Dann ist es ja passiert. Das ist natürlich das, was fast alle im Auslegungsbereich tierisch nervt. Dass dazwischen Vers 5 und 6 was fehlt. In 5 ist er noch so drin in der Soße. In 5 ist er noch so in seinem Raum der Unterschiedslosigkeitsempfindung. Er ist noch so in der Not, dass mein Gott schweigt. Und in Vers 6 heißt es, gelobt sei der Herr. Er hat erhört die Stimme meines Flehens erwidern. Ah, der Herr ist meine Stärke, er ist mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Hallo, kannst du mir ein bisschen mal Inhalt liefern? Nein. Halten Sie die Neugier aus? Nicht wirklich, schön aus, nicht spekulieren. Manche spekulieren, da kam ein Priester vorbei und sprach zu ihm. Das steht alles gar nicht da. Es gab ein Orakel, das ist noch gruseliger. Es steht erstmal gar nicht da zwischen Vers 5 und 6. Merken wir nur eine Wahnsinnswende. Was ist da passiert? Es ist das Wunder passiert, was nachher im Psalm 50 so heißt. Aus Zion, wohlgemerkt, innerster Ort. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Ja, was ist denn der schöne Glanz Gottes? Dass unser Gott kommt und nicht schweigt. Bah, das ist es. Jetzt ist der schöne Glanz Gottes da. Halleluja, Gott hat geredet. Und gleich vorneweg, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für alle unter uns. Hat sich an der Lage des David irgendetwas geändert? Erste Antwort, nein, nein, es geht ihm noch äußerlich den Umständen sprechen, genauso wie vorher. Seine Mandate waren noch so genauso bescheuert, seine Herausforderungen waren unmöglich, seine Nöte waren da. Sie können das ganze Set aufzählen. Nein, es ging ihm nicht besser. Zweite Teil der Antwort, ja, natürlich ging es ihm besser. Warum ging es ihm jetzt besser? Weil Gott durch seine Worte ihn in den Unterschied wieder gesetzt hat. Gott hat ihn durch seine Worte wieder in den Unterschied gesetzt. Das Wortwunder ist passiert. Das Wortwunder ist passiert. Er hat mich gehört. Er hat die Stimme meines Flehens aufgenommen. Und jetzt merken wir, wie ein Strom sich bei diesem David das ergießt. Dieses Wort Ereignis in seinem Leben, ohne dass die Umstände dramatisch anders geworden sind, hat enorme Folgen. Herr, so redet er ihn an, du bist ja meine Stärke, du bist mein Schild, aber der sitzt immer noch in derselben Not. Aber jetzt kann er sagen, Herr, du bist meine Stärke, du bist doch mein Schild. Du bist der, dem ich von Herzen vertraue. Du bist der, der mir natürlich hilft und mein Herz jauchzt dir zu und mein Lied lobt dich. Das ist eine außergewöhnliche, paradigmatische Glaubenserfahrung, die seit Jahrtausenden die Jesusleute bestimmt. Und es sitzen die weitaus meisten mit mir hier, die in Jesus ihren Halt haben. Die sagen, ja, so war es bei mir auch immer und immer und immer wieder. Das Schlimmste war ja gar nicht die Umstände an sich. Die sind schon notvoll und herausfordernd genug. Ja. Nicht kleinreden. Aber das Schlimmste ist doch, dass er gar nicht da zu sein schien. Dass er nichts sagt. Dass ich da rumhänge, dass ich den Unterschied nicht benannt bekomme. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. So leben wir. Merken wir das? So leben wir. Das ist neutestamentlicher Glaube. Das ist Psalm 28. Neutestamentlicher Glaube. Er gründet sich nämlich im Wortereignis. Er gründet sich im Wortereignis. Und da kannst du in ganz bescheuerten Umständen, ganz belastenden, notvollen, schwierigen Umständen, tatsächlich die Passage von Vers 6 an sagen, ohne dass du zum Heuchler wirst. Weil du weißt, mitten in dem ganzen Sumpf gilt, er hat mich erhört, sein Wort hat mich erreicht und dieses Wort macht den Unterschied. Abraham, natürlich der Klassiker. Also jetzt kommen Beispiele. Abraham, 1. Mose 15. Völlig fertig. Er sieht, wie er immer älter wird. Das ist natürlich auch eine Erfahrung, die alle machen. Aber er sieht, wie er immer älter wird. Und das Problem ist ja bei ihm, dass er noch irgendwie da dieser Sohn angekündigt ist. Er sieht seine Frau an und weiß, das wird alles nichts mehr. Das ist, kannst du alles den Nasen geben. Und er steht in dieser ganzen Menschenmüdigkeit vor seinem Gott, sagt, mein Gott, ich hätte ja gerne geglaubt, dass das wahr wird, aber das wird nichts mehr. Mein Knecht Eliezer, der wird alles erben. Du kannst das alles in die Tonne kloppen, was du mir da versprochen hast, als ich damals in 1. Mose 12 losgelaufen bin. Und Gott kommt zu Abraham und sagt, ja, tut mir leid, es ist jetzt anders gelaufen, der Planung. Nein, Gott kommt zu Abraham und sagt, jetzt komm ein bisschen raus. Komm mal aus deinem Selbstmitleid, Schlamm raus. Tritt vor das Zelt, schau nach oben. Schau nach oben. Und er sieht diesen unglaublichen Horizont, den Sternenhimmel in der ganzen Pracht und Herrlichkeit. So werde ich die Nachkommen deines Volkes machen. Und im Moment passiert Psalm 28 im Leben des Abraham. Der ist doch genauso alt. Und seine Frau auch. Ist noch kein Kind da. Bumm, da ist es. Nein, es ist alles genau dasselbe wie vorher. Und doch ist alles anders. Alles ist anders. Weil ein Wort Wunder geschehen ist. Und danach kommt der Satz aller Sätze im Leben des Abraham. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das ist neutestamentlicher Glaube. Lass mich nicht ohne Wort in der Unterschiedslosigkeit vergehen. Schaffe du durch das Wort Wunder diesen Raum, der den Unterschied zum Ausdruck bringt. Das Wort macht den Unterschied. Gideon, ach, Beispiele ohne Ende. Gideon, das war dieser typische Anti-Held. Dieser Anti-Held, wo man denkt, oh mein Gott, ein Personalmanagement schwierig. Es gab doch noch andere im Volk Israel, die ein bisschen mehr Mumm in den Knochen hatten als dieser Kerl. Und das war nicht einfach nur weggebeamt, nur weil Gott ihm da gekommen war. Und er blieb so ein bisschen, soll ich, mach ich, darf ich. Wir wissen das mit diesen unterschiedlichen Unterstützungswunden, hat nur halb geholfen. Irgendwann stand er dann auf dem Schlachtfeld, es ging los, er hatte immer auch die Hosen voll. Und dann sagt Gott ihm, jetzt gehst du bitte runter, geh an den Rand, nur an den Rand, ich weiß ja, wie du tickst, an den Rand dieses großen Heers, nimm noch zur Sicherheit noch jemanden mit, Pura muss noch Händchen halten, geh auch noch mit. Und dann gehen die beiden da runter, und dann kriegt er mit, was da gesprochen wird, sie kennen das ja, nachzulesen, Richter Kapitel 7. Und dann erhebt er der Gideon sein Wortwunder. Sind jetzt weniger Soldaten da? Nein. Ist das Unternehmen jetzt irgendwie einfacher geworden? Nein. Hat Gideon irgendwie eine Spezialdroge bekommen? Nein. Aber ein Wort. Ein Wort, das ihn in den Unterschied setzt. Ein Wort, das ihn in den Unterschied setzt. Dann marschiert er los. Für Gott und für Gideon. Und dann kommt diese witzfreie 300-Mann-Truppe. Und Gott schafft seinen gigantischen Sieg. Weitere Beispiel, ich habe noch Mose, 2. Mose 14. Hör doch auf zu lamentieren, sagt Gott ihm angesichts des Roten Meeres, fast ein bisschen frech. Da hätte man ein bisschen mehr Gefühl von Gott erwartet. Also Mose, ich verstehe, dass das gerade so dreckig geht. Nein, Gott sagt, jetzt hör endlich auf, hier rum zu lamentieren. Das Wort ist, marschier los. Die Wasserkante ist nur ein paar Meter entfernt. Jetzt gib schon mal Anlauf, geh los. Und dieser Mose geht los auf dieses Stück Meer zu und Gott schafft mit diesem Wind einen Kanal des Durchgangs für dieses Volk. Wortwunder. Die Ägypter waren immer da. Das Wasser war immer noch da. Nur ein bisschen zur Seite geschoben. Josaphat, wir haben es gehört vor zwei, drei Wochen hier. Josaphat. Neues Testament, der Klassiker zum Schluss. Jesus im Boot des Petrus. Dieser Berufsfischer mit einer bescheuerten Berufserfahrung der von nichts eine Ahnung hat, Jesus, sagt ihm, dem Fachmann, dass jetzt Fischen dran ist. Und er sagt diesen Satz aller Sätze, diesen Satz aller neutestamentlich Glaubenden, diesen Wortwundersatz aus Psalm 28, auf dein Wort hin. Auf dein Wort, weil du das gesagt hast, weil du nicht mich im Schweigen hast wegdriften lassen, weil du mit deinen Heilworten in meinem Leben wieder den Unterschied gesetzt hast, auf dein Wort hin. Und dann fahren die raus. Ach, kennen Sie das? Das ist es, das ist es. Und jetzt hört der Psalm so nicht auf. Theoretisch könnten wir ja sagen, wow, das war's. Ohne Unterschied, ganz schlecht. Jesus setzt einen Unterschied. Teil 2, bleib dabei und geh an diesen innersten Ort und klage deine Not vor Gott. Und Teil 3, ja, das Wortwunder ist passiert. Großer Lobpreis. Nein, jetzt kommen tatsächlich die Verse 8 und 9. Und das ist natürlich gewollt. Das ist natürlich gewollt, dass am Schluss 8 und 9 sozusagen mit Achtergewicht hoffentlich bis zum Mittagessen im Kopf bleibt. Denn jetzt kriegen wir den Inhalt dessen, was Gott ihnen zwischen 5 und 6 gesagt hat. In Vers 8 kriegen wir mitgeteilt, was er ihm gesagt hat. Er hat ihm ja gar nichts Neues gesagt. Denken Sie an die Wortwunder Ihres Lebens. Der sagt Ihnen dann nichts Neues. Aber es muss sich Wort Gottes ereignen. Es ist immer dieselbe Bibel. Aber es muss sich in Ihrem Leben ereignen. Und in Vers 8 kriegen wir die Erkenntnis, was er zwischen 5 und 6 ihm gesagt hat. Was denn? David, jetzt hören wir mal genau zu. Hör mal genau zu. Ich sag dir, worin der Unterschied besteht. Du willst einen Unterschied? Ich sag ihn dir. Der Unterschied besteht, der Herr ist seines Volkes Stärke. Zu wem gehörst du? Zu irgendeinem dieser heidnischen Völker? Irgendwas? Nein. Du gehörst auch zu seinem Volk. Und ganz klar, es ist auch Hilfe und Stärke für seinen Gesalbten da. Es wird spezifiziert. Es sind Jeschuot Rettungsorte da. Rettungsorte da für den Gesalbten. Du, David. Und jetzt der Plural, das gilt nicht nur dir. Aber jetzt sage ich es dir. Du gehörst zum Gottesvolk. Spezifikation inklusive Messias. Und Gott ist für dich stark. So stark, dass er dich rettet. Da steht der Jesus-Name drin. Dass er dich rettet. Das gilt dir. Du meinst, du wärst nicht im Unterschied? Doch, du bist im Unterschied. Du bist sowas von dem Unterschied. Du bist tatsächlich ausgegliedert. Du gehörst nicht zu allen. Du gehörst zum Gottesvolk. Und du gehörst zu denen, die Rettung erlebt haben. Das gilt dir. Du gehörst zu mir. Und du gehörst zu meinem Heil und das gilt dir. Können wir jetzt weitermachen? Ja, jetzt können wir weitermachen. Danke, mehr brauche ich nicht. Gott, mehr brauche ich doch nicht. Denken Sie an Ihre ganz persönliche Erfahrung. Wo Sie dann mal da sitzen und sagen, hättest du auch ein bisschen früher sagen können. Dann wäre ich nicht so lange in diesem Angstraum des Schweigens geblieben. Des Schweigens von dir. Aber ich bin ja in den innersten Raum gegangen. Ich habe das ja gesagt, ich brauche jetzt ein Wort. Ich kann nicht mit einem Schweigen weiter in dem Gefühl der Unterschiedslosigkeit leben. Gut, dann sage ich dir es. Du gehörst zu mir und das Heil gilt mir, dir. Und dann fängt er plötzlich wieder an zu beten. Dann fängt er plötzlich wieder an zu beten. Mit Vers 9 wird klar, jetzt hat er wieder einen ganz anderen Gebetsöffnungsraum. Jetzt ist für ihn das nicht mehr in diesem furchtbaren Dunkel des Schweigens Gottes, sondern jetzt weiß er ja, hallo, ich bin ja nicht irgendwer. Ich bin doch nicht irgendwer, ich gehöre doch, Leute, dann bin ich gesprochen zur Familie Gottes. Ich bin doch nicht unterschiedslos, aber wo kommen wir denn hin? Und ich bin auch nicht unterschiedslos, was das Vergehen meines Lebens betrifft. Nein, Jeshua, Heilstaten sind in meinem Leben geschehen. Dann ist ja meine Basis. Ja, dann ist eine Basis eine ganz, 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 ganz andere. Gut, ja, dann, Herr, dann würde ich jetzt gerne noch mal ein paar Bitten vorbringen. Ja, jetzt kommst du wieder in die richtige Fahrtrichtung. Ja, dann bring doch mal die Bitten vor. Was willst du denn bitten? Also, erstens würde ich bitten, rette. Zweitens würde ich bitten, segne. Drittens würde ich bitten, weide. Und viertens würde ich bitten, trage. Ist das ein gutes Set? Ja, das ist ein gutes Set. Menschen, die das Wort Wunder erlebt haben, Menschen, die neu begreifen, worin der Unterschied ist, indem sie sind zugehörig zur Familie Gottes, hineingenommen in diesen Heils- und Rettungsraum, die stehen wieder mit ganz großer Selbstverständlichkeit vor ihrem Gott und sagen, also ich fange mal mit vier Sachen an, mein Gott, erstens retten, zweitens segnen, drittens weiden, viertens tragen. Ist das okay, Gott? Ja, das ist okay, mache ich. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich um Rettung des Volkes, um Segnung des Volkes, um Weiden des Volkes, das Hirtenbild, und um das Tragen des Volkes. Das sind keine Bitten, die im leeren Raum stehen. In den Bitten sind es alles Bitten, die in den Zusageraum unseres Gottes gehören. Rette du. Ich brauche Rettung. Ich kriege das allein nicht hin, mein Gott. Die Dimension meines Lebens. Ich brauche einen Retter. Rette du. Segne. Segne. Greif heilvoll in meine Lebenswelten hinein. Segne, weide, der Hirte. Und trage, je nachdem, was ihr von der Bibel habt, zwei Welten. Einmal das Tragen knüpft an große mosaische Sprache. An die Sprache von, ich will dich tragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Oder an diese Welt vom auf Adlersflügeln getragen. Das ist die eine Welt. Aber das Wort kann auch heißen, erhöhe, mach groß, heb hoch. Bis wohin? Bis in die Ewigkeit. Jetzt wird gebetet. Vier Bitten. Mein Gott, der ich im Unterschied sein darf, durch dich im Unterschied sein darf. Ich gehöre zu einer Familie, ich bin gerettet. Rette, segne, weide. Und jetzt geh in diese Woche mit den vier Sätzen. Mein Gott, der ich im Unterschied sein darf, du hast es mir gesagt. Du bist nicht im Schweigen geblieben. Du hast mir das neu dokumentiert. Ich gehöre zu dir. Ich gehöre zu dir. Ich habe dein Heil erlebt. Und ich sage dir und ich erwarte, retten, segnen, weiden, tragen. Mach, mein Gott. Boah, bin ich froh. Der 29. steht ja immer noch da. Aber dass ich ganz persönlich den 28. so lesen durfte. Boah, ist das gut, mein Gott. Man darf sich darin verstehen. Als neutestamentlich Glaubenden verstehen. Das ist eine tiefe Offenbarung, ein großer Trost, eine ermutigende Korrektur, eine Wegweisung, ein echtes Geschenk. Was weiß ich jetzt? Was weiß ich nach dem 28.? Durch Christus lebe ich im Unterschied. Durch Christus lebe ich im Unterschied. Ich weiß, dass in der belastenden Erfahrung der vermeintlichen Unterschiedslosigkeit ich aufgerufen bin, an den innersten Ort zu gehen. An diesen innersten Ort. Und Gott zu sagen, du musst dein Schweigen brechen. Ich brauche ein Wort von dir. Sonst gehe ich in dem Grauen der Unterschiedslosigkeitserfahrung unter. Ich weiß zum Dritten, ja, ich weiß es wieder neu, verstärkt neu. Das bestätigt euer und mein Glaubenserfahrung. Das Wort Wunder macht den Unterschied. Wir brauchen diese Wortwunder. Und das ist tatsächlich jetzt mein Unterschied. Ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zum Heil. Und jetzt lebe ich wieder. mit offenem Zugang zu ihm und sag ihm, mein Gott, rette, segne, weide, trage. Ich danke Gott für den Unterschied. Komm, wir beten. Vater im Himmel, das ist so notvoll, wenn dieses Schweigen uns erfasst hat. Wenn zu aller Not, die unser Leben umgibt, uns dieses Wort von dir fehlt. Und wir danken dir so sehr, dass du uns diesen innersten Raum des Gebetes gegeben hast. Und wir hören diese Aufforderung, diese Einladung aus dem Mund Davids. Ich gehe an diesen Felsenort, ich gehe hinein in diesen Raum, wo Gott redet. Ich flehe zu ihm und bitte ihn, das Schweigen zu brechen und ein Wortwunder zu tun. Und wir sind dir so unendlich dankbar, dass du es bist, der das immer und immer wieder getan hat. Und wir danken dir dafür, dass bei allen Umständen, die weiterhin belastend und schwierig sein können, dann unser Leben so anders aussieht, wenn du das rettende Wort uns gesagt hast. Tu es. Tu es auch heute und morgen. Tu es bitte. Und dann danken wir dir, dass du uns auch mitteilst, was du uns da sagst und dass du uns mitteilst, du gehörst zu meiner Familie und du bist in den Rettungen des Messias eingebunden. Und wenn das bei uns ankommt, dann stehen wir wieder mit großer innerer Erwartung vor dir und bitten für uns und für Menschen, die uns am Herzen sind, rette, segne, weide, trage. Hab von ganzem Herzen Dank. Wir beten dich, Herr Jesus, darüber an, dass du in unserem Leben den Unterschied machst. Anbetung jetzt und für immer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.